Kurzer Vorab-Hinweis von mir. Während der Aufnahme am Dienstagabend hat OpenAI GPT-4o Native Image Generation ausgerollt und darauf gehe ich am Ende des Podcasts noch einmal gesondert drauf ein. Also viel Spaß mit dem Podcast. Welcome to a couch, take a seat, delay. Where tech meets comfort in the soft glow light. Relax, unwind, let your mind ignite. Future's here, cozy, clear, shining bright. So, damit wünschen wir euch einen wunderschönen guten Abend am 25. März um 20.31 Uhr, also mal wieder später Stunde. Das sollte nicht zur Gewohnheit werden. Und ich hoffe, ihr liebt unser Intro genauso sehr wie wir. Wir haben uns gerade noch drüber unterhalten. Das ist natürlich nicht perfekt, aber der Vibe kommt auf jeden Fall rüber. Und deswegen hoffen wir, dass ihr euch das auf der Couch bequem macht, in eurem Autosessel, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Und ihr euch freut, unseren Stimmen lauschen zu können und zu dürfen und gemeinsam mit uns durch die AI-News der KW 13 rauschen. Was haben wir mitgebracht? Wir haben ein ganzes Potpourri mitgebracht letzten Endes. Wir gehen quer über Schule zu Medizin hin zu den neuen Models. Ja, also wir haben jetzt einmal die AI-Schulen in Texas, die wahnsinnig gute Ergebnisse erzielen. Wir haben einen Krebsdetektor, der zu 100% funktioniert, in Klammern bei Hautkrebs im Schwerpunkt. Wir haben ein neues Vision Model von Nvidia. DeepSeek hat ein neues Model rausgehauen und Meta AI rutscht in euren WhatsApp. Das werdet ihr nach und nach wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen und Stunden testen können. Vor allem, wenn die Folge ja erst am Donnerstag rauskommt. Also würde ich sagen, Fabian, kommen wir zu deinem obligatorischen Hallo.
Hallo und guten Morgen, wenn ihr das morgens hört. So mache ich es immer und das Intro, da schlafe ich dann fast nochmal ein, weil das so schön entspannt ist. Aber ich werde dann richtig wach, wenn es richtig zur Sache geht und hier die hitzigen Diskussionen am Start sind.
Du könntest auch sonst einfach versuchen, nicht jeden Tag um kurz vor 5 aufzustehen. Das würde vielleicht auch helfen.
Das ist keine Option.
Okay, das ist keine Option, das verstehe ich. Ja, lass uns doch gleich mal starten mit AWS. AWS war letzte Woche schon eine kleine News. AWS ist ja Amazon Web Service, also der Cloud Service sozusagen von Amazon. Und die haben eigene Chips, die sogenannten Tranium-Chips, die sich anscheinend sehr gut für AI eignen lassen. Und die haben insofern ein bisschen Welle geschlagen, weil die nämlich eine ähnliche oder gleiche Leistung wie die guten von Nvidia anbieten sollen. Und das aber zu einem Viertel des Preises.
Genau, also Jeff Bezos hat das gemacht, was er immer macht. Sein Lieblingsspruch ist ja, deine Marge, das ist meine Chance. Und genau das setzt Amazon jetzt wieder um. Die haben gesehen, Nvidia hat eine 70% Marge. Erstens, wir wollen die nicht bezahlen für unsere Cloud, um da KI-Server anzubieten. Und zweitens, wir können jetzt uns selber da reinsetzen, selber noch eine ordentliche Marge machen und trotzdem 25% günstiger sein und unseren Kunden eine geile Lösung bieten. Und das macht Amazon gerade mit, wie heißt das?
Tranium.
Irgendwie sowas. Und das ist eine Konkurrenz zu den H100-Chips. Man muss aber auch sagen, Nvidia hat ja jetzt letzte Woche auch wieder neue Generationen angekündigt. Ich denke, Nvidia wird diese 70% Marge auch nicht lange halten können. Also das wird hoffentlich jetzt langsam in so einem Wettbewerb enden unter Amazon, Nvidia, Microsoft entwickelt mittlerweile auch Chips.
Google hat
ihre TPUs, aber ich weiß gar nicht, ob die öffentlich verkaufen.
Ich glaube an
Anthropic bestimmt, weil sie da beteiligt sind, aber ich glaube außerhalb davon nicht.
Wobei wir aber auch bei Anthropic, also kurz auf Anthropic, da hatten wir auch letzte Woche darüber gesprochen, dass AWS jetzt gerade mit den Tranium oder Tranium, wie auch immer die man nennen möchte, die vermehrt Anthropic zur Verfügung stellt und ja ein eigenes Netzwerk sozusagen an Chips Anthropic zur Verfügung stellt. So. Das heißt, ich gehe mal nicht davon aus, dass die sehr viele TPUs nutzen, wenn sie die überhaupt nutzen. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein reines Google-Ding ist.
Ja, bisher war es ja immer so, dass die auf Googles Architektur ausgelegt sind. Dass kein anderer dann Zugriff drauf hatte. Ich kann mir aber, also wäre ich ein Fop, ich würde es auf jeden Fall fordern. Aber man weiß ja leider nicht, wie da so die Verhältnisse sind. Ob Amazon jetzt mehr Anteile hat oder einen Google, das ist ja ein bisschen dunkel bis jetzt. Irgendwann werden wir es wahrscheinlich mal erfahren. Aber auf jeden Fall sehr gut, dass da langsam ein bisschen Bewegung reinkommt, weil ich denke, der AI-Markt, der wird natürlich davon profitieren, wenn es keinen Monopolisten mehr gibt, der eine 70% Marge auf eine sehr wichtige Ressource in diesem Markt hat.
Ja, eigentlich auf die Kernressource. Und ja. Davon werden am Ende des Tages wie immer alle profitieren. Ja, Wettbewerb belebt den Markt. Zum einen fördert es Kreativität, Innovation, Forschung. Also ist total wichtig und Wettbewerb führt immer zu einem Preisdruck, der für uns Endverbraucher genial ist. Also wir brauchen den ganz, ganz dringend. Deswegen kann man schon fast AWS dankbar sein. Ja, und auch, dass Microsoft und Google selber da in dem Bereich auch aktiv sind. Und wer weiß, was noch kommt. Stand jetzt ist und bleibt Nvidia gerade mit der neuen Generation, die vorgestellt haben, top-notch und sind weit, weit weg. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es viele kleinere Anbieter auch gibt, sonst im Zweifel, die einfach die AWS nutzen, weil sie ja keine neuen Models trainieren und die High-End-Chips brauchen, sondern mit normalen Chips, ich sag mal, mehr oder weniger klarkommen. Und deswegen ist es total gut, dass wir den Wettbewerb haben und ich genieße den. Ich freue mich da sehr drüber.
Ich meine, bis wir die Generation von Nvidia bekommen, die jetzt vorgestellt wurde, vergehen auch noch mal 1,5 Jahre.
Abwarten, du hast dich ja schon eingeschrieben. Für den neuen PC. Nee,
das ist nochmal was anderes. Ja, genau, das ist nochmal was anderes. Das ist der AI-Computer. Ja,
genau.
Von Nvidia.
Da stehst du zumindest.
Der AI-Supercomputer.
Ich lache mich kaputt, wenn du einen bekommst. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Auf jeden Fall bist du ja eingeschrieben.
Wenn ich einen bekomme, dann machen wir dazu einen Podcast.
Ja. Okay, aber Wettbewerb, wie gesagt, Balsam für die Seele. Und Wettbewerb ist nicht nur gut bei den großen Unternehmen, sondern Wettbewerb ist auch an zum Beispiel Schulen total hilfreich und führt letzten Endes dazu, dass man A, sich öffnet für neue Ideen und Methoden und dass man vor allem mit dem Wettbewerb auch versucht, so ein bisschen den Anreiz zu schaffen, dass die Schulen besser werden. Und das ist total wichtig, weil Bildung und gerade auch in Deutschland, da können wir vielleicht an der Stelle kurz sagen, wir haben verstärkt jetzt angefangen, LinkedIn zu bespielen und werden das jetzt auch machen. Wir werden auf LinkedIn ergänzende Informationen und Quellen zu unserem Podcast im Vorfeld und im Nachgang posten, einfach um so eine zusätzliche Informationsquelle zu sein. Und da sind wir nämlich auch zum Beispiel drauf eingegangen, auf die Schulen mit dem Wettbewerb. Und das ist ganz spannend, weil es gibt da die AI-Tutoren, die Schüler ja begleitet. Da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Und die Schule und vor allem die Schulklassen, die an diesem Projekt mitmachen, das waren übrigens im Schwerpunkt Schulklassen und Schüler, die benachteiligt waren, also strukturell benachteiligt, weil kein akademischer Haushalt, aus dem die kommen, keine gute finanzielle Ausstattung im Hintergrund, also man hat das genutzt und hat es Kindern gegeben, denen es quasi im Start schlechter haben. Und die sind aus dem unteren Drittel bei den Tests in den USA mal ganz kurz an die Top 2% des Landes gerutscht. Und das ist natürlich ein völlig geisteskranker Fortschritt. Und das mit weniger Lernzeit. Also eine Entwicklung, die wirklich grandios ist, was ich mir auch hier viel mehr wünschen würde, weil jeder Schüler hat jetzt, so muss man sich das ja vorstellen, seinen individuellen Lehrer. Und im Übrigen begrüßen das die Lehrer auch. Also bevor jetzt der Lehrer sich hinstellt und sagt, mein Job ist weg. Nein, die Lehrer in den Staaten begrüßen das System, weil sie viel individueller auf die einzelnen Schüler eingehen können, weil sie halt einen Tutor als Begleiter haben.
Also wir haben da ja letzte Woche schon drüber gesprochen, über dieses System. Und jetzt haben wir halt nochmal klarere Zahlen. Wie gesagt, Top 2 der USA, also Top 2% der USA. Und was halt wirklich ein sehr interessanter Fakt ist, ist, dass es eher, sagen wir mal, die Unterschichtsschüler waren und nicht die Top-Notch-Schüler, die sowieso im oberen Drittel wären. Und von daher ist das Ganze nochmal beeindruckender und zeigt, dass da wirklich ein Riesenpotenzial ist, was man aus EU-Perspektive auch unbedingt mal beobachten sollte, damit man nicht noch weiter in der PISA-Studie abstürzt.
Total. Und das, was das Schöne auch ist, dass gerade Kinder, die besondere Lernmethoden bedarfen sozusagen, davon profitieren, weil wenn du als Schüler aus dem Standardraster rausfällst, dann hattest du bisher in den Schulformen und in Deutschland nach wie vor halt einfach Pech, weil es gibt das vorgeschriebene Lernpensum, das wird halt einfach straight durchgezogen. Die, die zu schnell sind, sind halt die, die dann irgendwann Langeweile bekommen. Die, die hinten abfallen, kommen irgendwann nicht mehr hinterher und haben einen riesen Gap. Und der AI-Tutor weiß ja genau, was soll stattfinden, also was ist der Inhalt, der vermittelt werden muss. Und die können vor allem die Lernstrukturen und das Verhalten der Schüler ja oder mitlernen. Also die wissen ja irgendwann, wie funktioniert in Anführungsstrichen Kind X, ja, und was hilft Kind X, um schnell das Wissen Y zu vermitteln oder zu aufzusaugen. Und wenn dann 2-3 Wochen später wieder ein ähnliches Thema kommt, dann greift dieser Tutor ja auf das vorausgegangene Wissen und den Lerntyp des Schülers ja zu und kann halt viel schneller das neue Wissen vermitteln, weil der genau weiß, auf welche Triggerpunkte er gehen muss, damit das Interesse beim Schüler geweckt wird. Also ich finde es grandios, mich begeistert das total.
Ja, 100%. Glaubst du, da wird es eine schnelle Adoption geben?
Achso, in den USA, ja. In den USA. Das glaube ich, ja. Thema Wettbewerb, das wird, glaube ich, sogar sehr, 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 sehr schnell adaptiert von anderen. Die Frage ist, das müssen wir vielleicht mal recherchieren, wie hoch die Kostenstruktur dahinter ist, weil am Ende des Tages muss das ja auch irgendwie finanziert und bezahlt werden.
Wie teuer soll das schon sein? Also?
Ja, aber das könnte ein Thema sein, das weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass es in Summe sehr schnell adaptiert wird, aber auch nur deswegen, weil die Lehrer selber sagen, das ist gut. Wäre man jetzt hingegangen, hätte den Lehrer gekündigt, dann wäre das der Riesenaufschrei geworden. Dann würden wir jetzt hier wahrscheinlich nicht sitzen und sagen, wie toll das ist. Und die Medien wären voll davon, wie schlecht das ist, obwohl es vielleicht gute Ergebnisse erzielt. Und deswegen, das ist vielleicht so ein bisschen der Keypoint, dass die Lehrer mit im Boot sind und selber davon begeistert sind, weil es eine Unterstützung für die ist und eine Entlastung. Und solange dieser Gedanke aufrechterhalten bleibt, glaube ich, wird das sehr schnell adaptiert werden in den Staaten oder auch in anderen Ländern, die ein bisschen offener sind für das generelle KI-Thema.
Also du sagst jetzt, die USA, die wird das schnell adaptieren, Europa eher nicht so. Also was ist mit Finnland zum Beispiel? Das wird ja immer als positives Beispiel innerhalb Europas genannt.
Ja, also dann gegebenenfalls, ich müsste mich mit Finnland mehr auseinandersetzen. Das Problem ist, wir haben halt die EU-Regeln und Vorgaben. Und du kannst, glaube ich, noch so offen sein für das Thema AI oder KI. Ich glaube einfach, viele haben unheimlich viele Bedenken vor der Regulierungswut der Bürokraten. Und solange die da ist, oder ich meine, es schwebt wie so ein Damoklesschwert über den Köpfen der Entwickler. Und du willst das Risiko halt gar nicht erst eingehen, dass du hier was aufbaust und die schneiden dir den Kopf ab. Also sinnbildlich, ja, vielleicht an der Stelle dazu gesagt. Und deswegen hauen ja auch so viele wahnsinnig gute Köpfe. Ich meine, das hatten wir letzte Woche auch. Wir haben so unfassbar viele Entwickler in dem Thema AI, die aus der EU und auch aus Deutschland kommen. Aber die hauen halt alle mit ihren Firmen und ihren Wissen ab, weil sie nicht wissen, was mit der Regulierungswut hier noch passiert. Und solange das Damoklesschwert über den Köpfen hängt, wird, glaube ich, hier ehrlicherweise sich nicht viel verändern und wir werden keine AI in den Schulen erleben. Also nicht zeitnah, glaube ich nicht.
Ja. Es ist wirklich wahnsinnig, wie viele kluge Köpfe im KI-Bereich, aber auch im generellen Tech-Sektor es gibt, die deutsch sind. Also wirklich, es gibt so viele deutsche Talente, die leider alle Deutschland verlassen haben und jetzt in den USA Business machen. Ich kann euch da auch den Silicon Valley Podcast von OMR ans Herz legen. Der spricht eben mit Deutschen, die in Silicon Valley aktiv sind. Zum Beispiel der ChatGPT-Produktchef, der ist auch ein Deutscher. Und da gibt's echt eine Menge. Also es gibt so viele Deutsche, die wirklich was drauf haben im Tech-Sektor. Nur das Land Deutschland hat da leider bisher kaum von profitiert, weil man es den Leuten leider sehr, sehr schwer macht.
Ja, ich wollte gerade sagen, die hauen jetzt ja nicht alle ab, weil sie sagen, weiß ich nicht, ich finde es so schön, irgendwie eine Firma digital zu gründen und mich in einem anderen Land um Steuern und Banken und so zu kümmern, sondern die Leute hauen halt ab, weil sie da halt mehr Möglichkeiten haben und vor allem nicht die Sorge haben, dass sie jetzt ein Business aufbauen für viel Geld und viel Zeit investieren und denen das sozusagen weggenommen wird. Ne? Und deswegen, ich bin leider sehr bärisch, was künstliche Intelligenz und EU angeht und finde es so schade, weil wir gleich noch ein anderes Thema haben, was so super wichtig ist, weil viele benennen und beziffern immer Probleme, Sorgen, Ängste und das ist auch völlig okay, das darf man auch machen, aber ich habe das Gefühl, dass bei der ganzen Sorgen, Thematik und Debatte so ein bisschen vergessen wird, wie großartig die Veränderung auch sein kann. Und ich meine, wir reden da von künstlicher Intelligenz, ist eine größere Revolution, als es damals das Internet war. Also, und Länder, die damals gesagt hätten, wir nehmen das Internet nicht, ja, also ein Land jetzt ohne Internet ist halt einfach kein funktionierendes Land sozusagen, also in Anführungsstrichen, das spielt halt zumindest nicht mehr mit in der Liga mit den ganzen großen Staaten als globaler Player. Und das wird mit KI genauso sein. Wenn wir uns dem Thema verschließen, schneiden wir uns vom Weltmarkt als globaler Player ab.
Ja, und das wird so kommen, Alex. Also nicht nur deutschlandweit, sondern auch EU-weit. Da wird, ich sehe da leider schwarz. Wie gesagt, Mistral bin ich sehr bärisch. Wenn du überlegst, also ein Deutscher hat quasi mit dafür gesorgt, dass diese Generative AI-Technologie überhaupt erforscht wurde. Und trotzdem sind wir auf dem Entwicklungsland-Level, was diese Technologie eben angeht. Genau wie bei Tech-Firmen. Da gibt es auch sehr, sehr wenig aus Deutschland, was da wirklich vorne mitmischt. Und ich bin da leider sehr negativ. Bestes Beispiel auch so ein Black Forest Labs, ne, wo die sogar noch in Deutschland sitzen. Also, dass die sich entscheiden, das muss man auch mal überlegen, dass die sich entscheiden, dass die in Deutschland ein Office haben, das ist der beste Beweis, dass du hier eigentlich Personal dafür findest. Ja. Dass du hier genügend Talente hast, die sagen, ey, wir haben was drauf, wir wollen in diesem Bereich was bewegen. Nur du hast eben das Problem, dass du ein riesen Regulatorik-Risiko hast und deswegen deine Firma einfach in den USA gründest. Wohlgemerkt aber auch, es hat wahrscheinlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass du hier das Kapital nicht bekommst. Wenn du jetzt im Black Forest Labs bist, dann brauchst du erstmal ein Funding, ein Pre-Seed-Funding. Ich glaube, die haben damals 80 Millionen aufgenommen. Und du kriegst hier in Deutschland auch viel, viel schwerer VC-Funding als in den USA. Das gehört auch zur Wahrheit. Was aber dazu eben gehört, weil wir die Tech-Welle verschlafen.
Ja, haben. Ich würde gerade sagen, die eine Hand wäscht die andere. Wenn wir hier mehr Unternehmen haben wollen, die sich in dem Bereich bilden, müssen wir denen mehr Freiheiten geben. Ja. Und wenn wir denen mehr Freiheiten geben, finden sich auch eher Investoren, die das Risiko eingehen. Ne, wenn du als Investor jetzt schon weißt, oder damit leben muss, mit der Angst leben muss, in Anführungsstrichen, dass dein Geld flöten geht, weil das Risiko sehr hoch ist, dass das Geschäftsmodell, was vielleicht aufgebaut wird, einfach kaputt reguliert wird, dann gehst du als Investor halt hin und sagst, nee, dann nehme ich halt ein Unternehmen in den Staaten, wo man ja gerade weggeht von Regulierung. Haben wir letzte Woche ja auch drüber gesprochen, dass es ja sogar die Idee gibt, das Urheberrecht fürs Training der Model aufzuheben, ja, also eine riesige Deregulierung, die alleine schon kommuniziert wird, da brauchen wir hier gar nicht drüber nachdenken, was ja ein Stück weit für mich auch in Ordnung ist, aber es ist halt so schade, dass wir als EU stolz darauf sind, zu sagen, wir regulieren als allererstes Land oder als allererste Nation oder Gemeinschaft die AI, bevor sie da ist. Das war ja immer so das, womit sich die Leute in Brüssel hingestellt haben und haben das ja als stolze Eigenschaft formuliert. Und das erschreckt natürlich alle Unternehmen ab. Also es gibt ja nichts Schlimmeres. Ja. Das ist ja wie, als hätte man früher gesagt, wir verbieten und wir regulieren den Ottomotor, bevor er überhaupt erforscht wurde. Ja, dann wäre der hier nie gebaut worden. Das ist absurd.
Aber das ist nicht nur von staatlicher Seite, ne? Das eine verstärkt wahrscheinlich auch das andere, aber du kannst dir auch ein gutes Beispiel machen. Die europäischen Tech-Unternehmen, die haben wahrscheinlich auch einfach keine Expertise. Also sorry, aber ein SAP hat nicht in Black Forest Labs investiert, sondern ein SAP hielt es wirklich für eine gute Idee, in Aleph Alpha zu investieren. Ja. Das muss man sich auch mal überlegen. SAP hat auch nicht in Mistral investiert, sondern in Aleph Alpha.
Ja.
Also die können wahrscheinlich anscheinend gar nicht beurteilen, was technologisch wirklich sinnvoll ist und was nur ein aufgeblasener Fake ist.
Ja, da kommt deine Wut durch. Ich würde ganz gerne kurz noch, bevor wir vielleicht darüber reden, lass uns nochmal ganz kurz zurück zum Thema Regulierungswut sozusagen, und dadurch verschlafen wir nicht nur die Option, der künstlichen Intelligenz an den Schulen, um den Kindern, gerade Kindern, die strukturell benachteiligt sind, Chancengleichheit zu verschaffen, weil Bildung am Ende des Tages auch Freiheit bedeutet, Freiheit mitzuentscheiden, welchen Weg geht ein Kind. Ich finde das unheimlich wichtig und schade, dass wir das verschlafen. Und nicht nur das, es gibt auch einfach ein riesiges Krankheitsfeld, was für Menschen ein unheimlich großer Einschnitt im Leben ist, für eine ganze Familie. Und um genauer zu sein, Krebs vor allem jetzt an der Stelle. Und künstliche Intelligenz ist mittlerweile vor allem bei Hautkrebs zu 100% in der Lage, den Krebs richtig zu identifizieren. Und ja, das finde ich so beeindruckend, weil man so viel schneller Patienten untersuchen kann, Patienten wirklich, also fehlerfrei Hautkrebs zumindest jetzt diagnostizieren kann, an einer bestimmten Stelle, dazu vielleicht bei LinkedIn dann einfach die Tage nochmal mehr, wo wir dann genau auf das Thema eingehen. Aber das ist halt so eine beeindruckende, so ein beeindruckender technologischer Fortschritt, der uns allen wirklich so viel mehr Lebensqualität perspektivisch gibt, weil wir sind jetzt ja natürlich vor allem bei Hautkrebs schon zu 100% sicher. Es wird aber, künstliche Intelligenz wird ja auch wahnsinnig intensiv auf alle möglichen Krebsarten trainiert. Und es gibt ja schon ganz viele Berichte auch, wo man aus der Vergangenheit Jahre alte Bilder genommen hat von Patienten, die jetzt mittlerweile Krebs haben. Dann hat man geguckt, wie waren die Bilder vor 4, 5, 6 Jahren, hat die einer AI gegeben. Und die konnten teilweise ja Jahre, bevor der Krebs ausgebrochen ist, den Krebs schon identifizieren, weil sie das halt erkannt haben auf den Fotodaten. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, gerade auch Thema Brustkrebs, dass man den Krebs identifiziert, bevor er da ist und man nur einen ganz kleinen Schnitt macht und man kann das Problem bekämpfen, bevor es entsteht. Wie viel Lebensqualität würde das den Menschen schenken? Und das ist halt auch so ein Use Case von künstlicher Intelligenz neben der Schule, wo man halt sagt, das ist einfach lebenswichtig für manche Menschen. Und
das wird Leben.
Ja, und alle Menschen, die in der Familie vielleicht irgendwie mal so einen Fall hatten, die wissen, was für ein Einschnitt das für eine ganze Familie bedeutet, wenn einer an Krebs erkrankt. Und dass man sich dem Thema jetzt verschließt, weil man sagt, wir sind dafür nicht offen und wir müssen erstmal schauen und verbieten und regulieren, das ist halt einfach, ich finde das. Das macht mich richtig sauer. Also das ist, ich finde es so schade einfach, weil es so wichtig ist für alle.
Am Ende, es hört ja auch nicht bei Krebs auf. Ne? Also sehr beeindruckendes Beispiel und das wird 100% auch Leben retten. Aber es ist auch in der Allgemeinmedizin, da gibt es von Google DeepMind gibt es ein auf Medizin spezialisiertes Model und da gibt es mehrere Studien schon zu, dass das eine höhere Diagnose Trefferquote hat als ein normaler Allgemeinmediziner. Deutlich höher. Und es gibt da auch Studien, da hat man Ärzten das gegeben, dann hat man Ärzte gehabt, die gar kein LLM dabei hatten und dann hat man nur das LLM und das beste Ergebnis hat nur das LLM gehabt. Also wenn ein Arzt den LLM noch mit einredet, dann wird's noch mal schlechter und das ist kein Arzt-Bashing. Also Riesenrespekt vor Ärzten, nur es zeigt eben, was für Riesenpotenziale AI in solchen Bereichen hat und man muss das unbedingt nutzen. Ja. Das kann wirklich das Leben von ganz vielen Menschen verbessern. Und einmal Leiden reduzieren und am Ende kann es auch die Lebensspanne deutlich erhöhen und das wird auch so passieren. Wir hatten das Thema vor ein, zwei Podcast-Folgen schon. Also ich denke schon, dass es ist schon realistisch, glaube ich, Alex, dass wir beide 150 Jahre alt werden.
Ja, mit Sicherheit, also, gerade mit solchen Entwicklungen. Denke ich schon. Und jetzt muss man ja auch noch mal ganz kurz sagen, es ist jetzt ja nicht so, als wenn unser Gesundheitssystem nicht überlastet wäre. Also weder in der Pflege noch in Hausarztpraxen oder in Krankenhäusern hast du Personal, was rumsitzt und sagt, könnte endlich bitte mal ein Patient kommen. Die laufen alle auf dem Zahnfleisch. Ja, es ist egal, in welchen medizinischen Einrichtungen du guckst. Und das ist zum Beispiel halt auch einfach eine Möglichkeit oder ein Tool, womit du so viel schneller Patienten ja auch versorgen kannst. Ich meine, am Ende trifft ja ein Arzt immer noch die Entscheidung. Das ist jetzt ja nicht so, als wenn das dann weg wäre. Man läuft durch irgendeine kameragesteuerte Röhre sozusagen und danach kriegt man eine Diagnose, sondern es ist ja so, dass am Ende des Tages ein Arzt ja immer noch gemeinsam die Entscheidung mit einem Patienten trifft. Aber der Untersuchungsprozess ist halt viel schneller. Oder wenn jetzt.
Aber ist das richtig? Ist es richtig, dass der Arzt am Ende das letzte Wort hat? Weil laut diesen Google-Studien zum Beispiel nicht.
Naja, zumindest über die Behandlungsmethode und ähnliches. Ist das so, dass der Arzt am Ende des Tages, Stand jetzt noch, das letzte Wort hat?
Ja, aber ich challenge das. Also ich sag nur, ist das richtig so?
So oder
sollte das die AI in der letzten Konsequenz irgendwann auch entscheiden? Also, weil das noch effizienter ist.
In der letzten Konsequenz gehe ich davon aus, dass dem irgendwann mal so ist. Also auch, dass auch Operationen, die Standardoperationen sind, werden perspektivisch wahrscheinlich eher von Robotik durchgeführt mit irgendwelchen Lasern. Gibt es ja jetzt auch schon, davon mal abgesehen, weil berechnende Tools fehlerfreier sind als Menschen. Und das wird auf jeden Fall so kommen.
Ich glaube, wir Menschen, wir müssen uns bewusst werden, dass wir sehr fehleranfällig sind, dass wir sehr unvollkommen sind und dass es so gut wie keinen Bereich geben wird, in dem wir in absehbarer Zeit, sagen wir mal ein paar Jahrzehnten, noch aktiv sein sollten. Weil zumindest nicht, wenn es wirklich wichtig wird, weil du das Robotik und AI überlassen kannst und sehr, sehr wahrscheinlich ein viel besseres Ergebnis haben wird. Und man muss sich halt irgendwann dann auch mal Gedanken machen, wie soll diese Zukunft aussehen? Also wenn der Mensch nichts mehr zum Arbeiten hat, was macht er denn den ganzen Tag? Gibt ja viele Leute, die dann sagen, ja, dann kann man sich humanitären Sachen widmen. Das ist eine ganz andere Diskussion.
Ja.
Aber es wird irgendwann so kommen, dass du so wichtige Sachen AI, Robotik überlassen musst, sonst gefährdest du Menschenleben.
Ja, machen wir ja gegenwärtig auch. Also jetzt ist ja, also der Top-Notch oder das Standard oder der Goldstandard vielmehr, der Behandlung bei Menschen wird sich halt verschieben. Das ist aber ein perspektivisches Tool, was ich zum Beispiel aber noch ganz kurz sehr schade finde, um nochmal kurz zur Medizin zurückzukommen und vielleicht auch mal in den Bereich Pflege. Unser Pflegepersonal, und es ist egal, ob es Krankenhaus ist oder ein Pflegeheim, Altenheim, die werden mit Dokumentation zugeschüttet. Und wir haben unfassbar gute AI-Tools und man könnte einen unfassbar guten AI-Agent bauen. Vielleicht auch einfach mit einem Open-Source-Model, was man halt distilliert oder auch einfach nur, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, herunterlädt und dann trainiert auf einem Pflegeheim. Und dann könnte man den Pflegepersonal einfach einen kleinen Speaker mit an den Kassack heften. Dann laufen die zu einem Patienten rein, sagen kurz, bei welchen Patienten die sind und unterhalten sich mit dem Patienten und geben zwischendurch einfach nur ein paar Infos. Und am Ende des Tages, wenn die Pflegekraft den Raum verlässt, wird die Dokumentation im Hintergrund mit der AI erstellt, weil sie das Gespräch mitbekommen hat. Die Pflegekraft hat gesagt, was ist wichtig, welche Medikamente sind gegeben. Sowas kann man mittlerweile automatisieren. Man würde super viel Zeit schaffen für alle. Man hätte mehr Zeit für den Patienten. Ja, das ist ja auch das, was die Pflegekräfte ja unbedingt wollen. Die wollen wieder mehr Zeit für den Patienten haben. Und gleichzeitig ist die Dokumentation zu 100% genauer, als wenn es die Pflegekraft am Ende des Tages macht zu allen Patienten.
Ja, man könnte, aber man macht es nicht. Aber ich denke mal schon, dass wir, in Deutschland ist schwer. Also in Deutschland kann es auch noch 50 Jahre dauern, bis wir solche Lösungen haben, sage ich dir ganz ehrlich.
Wir brauchen sie ehrlicherweise gestern, weil wir haben...
Ja, aber will man nicht. Also, ja. Weil dann hast du wieder irgendwelche Datenschutzprobleme oder was weiß ich. Also, ich meine, du kannst auch ein LLM, was das macht, ne? Das kannst du auch lokal hosten.
Ja, das meine
also,
ich
die
ja.
sollen
ja
nicht mit Datenschutz kommen, ja. Aber irgendein Problem findet man immer. Ich habe jetzt die Tage mit meiner Schwester eine Diskussion gehabt. Die hält sich auch in Bubbles auf, die nicht so AI-verrückt sind wie ich. Ja, genau, die gibt es leider schon. Und sie hat halt gesagt, Müllermilch, ich meine, es war Müllermilch, hatte jetzt letztens einen Shitstorm, weil die haben auf einem Produktdesign AI verwendet. Und das sah ja ganz schlimm. Es sah zwar gut aus, aber das ist ja sehr, sehr schlimm gewesen, weil der Künstler, der hat ja jetzt kein Geld mehr daran verdient. Und die AI, die klaut ja nur von Künstlern und setzt das dann irgendwie nochmal neu zusammen. Und das ist deswegen gab es wohl wirklich einen Boykott.
Und das ist so absurd.
Also sorry, aber wenn ich sowas höre, dann wird mir schlecht. Und ich habe dann auch mit ihr diskutiert, ja klar. Also ein Künstler, ich würde es noch verstehen, wenn wir hier von einem Gemälde reden, von etwas, wo wirklich schöpferische Leistung drin ist. Aber wenn es jetzt darum geht, ein Produktdesign zu machen, ne? Also sorry Leute, jetzt ist auch mal gut. Dann darfst du ja gar nichts mit AI generieren, dann darfst du gar nichts automatisieren, weil wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich bin am Programmieren und ich programmiere gerade unsere App und ich ersetze damit zwei Inder, die ich sonst bei Fiverr holen würde. Ja. Und der arme Inder, der hat jetzt keine Aufträge mehr. Der verliert jeden Monat 20% weniger Aufträge auf Fiverr. Ja, sorry. Also wir müssen uns auch weiterentwickeln.
Ja, der Fehler ist das denn für ein also Ding? Bei Fiverr arbeiten alle möglichen Nationen. Ich weiß aber, worauf du hinaus möchtest. Der Fehler ist halt zu sagen, AI oder künstliche Intelligenz nimmt mir oder anderen Menschen jetzt den Job weg. So, das ist die eine Betrachtungsweise. Man könnte aber auch einfach sagen, ich kann damit viel schneller, viel produktiver, ja, viel mehr erledigen. Und wenn ich in einem Berufsfeld arbeite, Thema Fiverr und Freelancer, wo ich jetzt gefährdet bin, dann muss ich mich halt umschulen. Thema lebenslanges Lernen. Wir sind in einer Generation oder in einer Welt, wo ich nicht wie unsere Eltern, ja, also wir beide sind, also du nicht 30, ich bin Anfang 30, du bist Ende Mitte 20, aber wir sind nicht mehr in einer Generation wie unsere Eltern, wo man nach der Schule zu einem Arbeitgeber geht, dann macht man seine dreijährige Berufsausbildung, die früher gar nicht so lange gedauert hat, und dann bleibst du die nächsten 40 Jahre bei dem Unternehmen. Die Zeiten sind vorbei im Kern. Und wenn ich mein Leben lang glücklich sein möchte, produktiv sein möchte und ein produktiver, nutzvoller Teil sozusagen für die Gesellschaft, da muss ich lebenslanges Lernen beherrschen, für mich verinnerlichen, und das bedeutet, ich muss mich halt auch einfach mal umschulen, ich muss mich öffnen für neue Dinge, und dazu gehört halt auch, sich mit dem Thema künstliche Intelligenz auseinanderzusetzen.
Ja. Ich habe zu meiner Schwester auch gesagt, ey, wir Softwareentwickler, man könnte auch sagen, wir sind auch Künstler. So, wir heulen aber jetzt auch nicht rum, sondern wir nutzen die Tools und wir sind jetzt ein bisschen sowas wie ein Ideengeber geworden und ein Qualitätsprüfer. Und dieser Typ, der das Produktdesign sonst bei Müller gemacht hat, der kann auch sowas werden. Dann wird der halt Prompt Engineer, weil der sich besser auskennt in Grafiksachen und promptet jetzt AIs, wie die geile Produktdesigns machen kann, und prüft dann da die Qualität. Ja, oder der macht da Nachbearbeitung noch. Das ist ja alles möglich.
Genau, aber die einzelne Person kann jetzt nicht mehr ein Design in der Woche machen, sondern 15.
Sondern 100.
Ja, oder auch 100.
Oder 15. Und ganz kurz nochmal zu Fiverr. Natürlich gibt es da nicht nur Inder. Aber Fiverr hat natürlich immer davon gelebt, dass wir aus den reichen Ländern Leute aus ärmeren Ländern einfach engagieren und so Arbitrage betreiben. Richtig. Ja, deswegen, da waren schon überwiegend Inder, die du noch besser wäre gewesen, hätte ich gekauft gesagt, die du beauftragt hast, oder Pakistaner oder Philippiner, und die haben natürlich jetzt zu leiden, wenn die das nicht für sich nutzen. Ich bin wirklich davon überzeugt, die meisten Leute da auf Fiverr, die werden das für sich nutzen. Die werden, die schlau sind, die werden auch diese AI-Tools nutzen. Und die haben jetzt vielleicht ein paar weniger Aufträge, aber dafür können die viel schneller abarbeiten und sich vielleicht nebenbei noch anderen Sachen widmen. Du musst dich einfach umstellen, sonst wirst du in dieser AI-Revolution, die wir ohne Zweifel haben werden, wirst du abgehängt. Und wer das nicht realisiert, der hat es auch nicht anders verdient.
Das ist jetzt sehr hart formuliert, aber ich würde gerne noch mal ganz kurz zurück zu Müllermilch und würde noch mal an der Stelle vielleicht auch einfach dafür sensibilisieren, dass eine künstliche Intelligenz darauf basiert oder das Ergebnis darauf basiert, was ich reinschütte. Ja, es gibt ja so den Spruch Rubbish in, Rubbish out. Also wenn ich nur Müll reingebe und meine Prompt einfach schlecht ist, nicht spezifisch oder auch nicht die berufsspezifische Sprache beherrscht, weil ich halt kein Grafikdesigner bin und ich nicht weiß, auf was muss ich achten, damit am Ende des Tages ein gutes Design entsteht, dann wird mein Design nie so gut sein wie von einem Grafikdesigner. Genau. Solange der Grafikdesigner sich aber Gedanken darüber macht, wie funktioniert ein LLM und welchen Input muss ich geben, damit ein gutes Design entsteht. Und dann wird er mir immer voraus sein, weil der seine Sprache beherrscht. Und ich werde.
Und dafür muss der keine 3 Jahre Ausbildung machen dafür. Da kann er sich 3 Tage hinsetzen, lernt ein bisschen, ein LLM stimmt ja jetzt nicht, wie die Image Model zum Beispiel im Grunde funktionieren, und dann hat er das auch raus und dann kann er da seine Skills anwenden.
Und da vielleicht jetzt mal so ein kleiner Aufruf für vielleicht den einen oder anderen, ich sag jetzt mal Geschäftsführer oder Arbeitgeber, der uns vielleicht zuhört. Wenn man Mitarbeiter bei sich jetzt im Unternehmen hat, dann würde ich dringend dazu aufrufen, zu sagen, sucht euch irgendein Model aus, mit dem ihr lernen wollt, umzugehen und zu arbeiten. Es ist egal, ob es Anthropic ist, ob es OpenAI ist, von mir aus auch DeepSeek oder was auch immer. Sucht euch eins aus und dann würde ich als Arbeitgeber jetzt die Kosten dafür übernehmen. Wir reden hier nicht über viel, wir reden hier über $20, die man dann monatlich aufwendet. Das würde ich aber dringend empfehlen, weil man seine Mitarbeiter dazu animiert und schult, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wenn ich jetzt meine eigenen Mitarbeiter in die Zukunft teleportiere, hat mein Unternehmen perspektivisch deutlich bessere Überlebenschancen, als wenn ich das Thema vielleicht sogar in meinem Unternehmen kaputt rede.
100% bin ich auf deiner Seite. Kommt jetzt drauf an, wie groß die Firma ist, aber einige haben ja auch Compliance-Sachen zu beachten. Wenn es jetzt um Datenschutz geht, da kann man bei OpenAI, wenn du den Pro-Plan buchst, dann für $200, dann wird das auch nicht zum Trainieren verwendet. Sonst ist es natürlich auch möglich, dass man sich ein DeepSeek-Model nimmt oder eine Mistral-Model, die ähnlich leistungsstark sind, schon gerade die von DeepSeek, auch ein Quen-Model und das bei sich selber auf den Server hostet. Ist auch überhaupt kein Problem. Also wer dabei Hilfe braucht, gerne auch mich per E-Mail einmal anschreiben, fabian@aicouch.io und dann helfe ich dabei gerne. Also überhaupt kein Thema. Ich würde euch sehr, sehr stark empfehlen, wirklich diesen Weg zu gehen und das in eurer Firma zu etablieren. Ihr seid zum Glück in Deutschland, das heißt, ihr werdet jetzt einen riesen Wettbewerbsvorteil haben, weil es die Konkurrenz nicht vernünftig nutzt.
Ja. Und wie gesagt, wir sind ein kleiner Mikrokosmos, es hören uns so um die 100 Leute ja zu, also liebe Grüße an der Stelle und das ja auch in der Schweiz, Österreich und Deutschland, also wir sind super wenig Leute derzeit noch. In der Hoffnung, ja, teilt uns gerne, redet über uns, damit natürlich mehr Leute auch regelmäßig auf dem Update sind, was los ist. Ändert aber nichts daran, dass die Leute, die sich jetzt schon mit dem Thema Künstliche Intelligenz beschäftigen, auf jeden Fall zukunftsorientiert unterwegs sind. Und ich glaube, das ist unfassbar wichtig in der heutigen Zeit.
Ja.
So, jetzt haben wir von unseren 9 News 3 in den ersten 40 Minuten. Wir haben uns schon wieder völlig verrannt.
Oh Mann.
Aber die nächsten gehen, glaube ich, relativ schnell. Es gibt nämlich Neuigkeiten am Markt. Wir hatten gerade schon mal kurz DeepSeek zwischendurch fallen lassen. Und DeepSeek hat nämlich ein neues Model rausgebracht, beziehungsweise könnte sagen, schon fast ein Update, nämlich DeepSeek Volume 3.
Genau, also es ist DeepSeek V3, das gibt's ja schon seit Ende letzten Jahres, ich meine November oder Dezember, aber die haben jetzt eine neue Version rausgebracht. Die hat wieder einen sehr schönen Namen, DeepSeek V3 0324. Was ich daran nicht verstehe, warum ist es nicht 0325? Habe ich bis jetzt noch keine Erklärung für gefunden. Das würde ja dann März 2025, das würde ich dann schon verstehen. Aber so ein bisschen random. Jetzt 24.3. Deswegen, weil es gestern
das erschienen ist. Das könnte sein.
Ergibt es doch wieder Sinn, okay. Wurde auf Hugging Face veröffentlicht und bei DeepSeek auch in der API, glaube ich, noch nicht, aber auf jeden Fall in deren DeepSeek Chat, das ChatGPT-Äquivalent. Und es ist nochmal ein schönes Update. Also es ist jetzt nicht bahnbrechend und wir können jetzt keine News machen und sagen, ey, das bricht alle Rekorde. Aber es ist ein ganzes Stück kreativer, das ist mir aufgefallen. Es geht so ein bisschen mehr in die Cloud-Richtung. Bis jetzt war DeepSeek ja wirklich sehr statisch. Es war für faktische Sachen ganz gut, aber du konntest damit keine, sagen wir mal, Casual-Gespräche gut führen oder Tasks wie Roleplay oder so hat es nicht gut beherrscht. Ist ja auch ein Riesenmarkt. Aber das funktioniert jetzt schon deutlich besser als vorher. Es ist in allen Benchmark-Teilen ein kleiner Sprung und kommt sehr gut bei der Community wie immer an. DeepSeek ist ja sowieso sehr, sehr beliebt bei der Open-Source-Community. Ist ja zum Teil auch gut verständlich. Und man kann sagen, haben die wieder was Gutes gemacht. Du kannst das sogar runterdestillieren und dann läuft es auf dem MacBook Studio, glaube ich. Ist auch sehr beeindruckend. Von daher haben die wohl wieder einen Hit gelandet, aber der Impact ist natürlich lange nicht so groß wie bei DeepSeek R1. Und wir warten jetzt alle, denke ich mal, erstmal auf DeepSeek R2. Da bin ich auch gespannt, was das wohl geben
wird. Jetzt möchte ich aber ganz kurz trotzdem mal eben einwerfen, dass du das natürlich logischerweise direkt testen wolltest und dich sofort wieder aufgeregt hast, weil es einfach nicht verfügbar war. Also das Ansprechverhalten oder die Zuverlässigkeit hat sich halt original nicht geändert.
Ja, das Problem ist, bei DeepSeek Direct war es verfügbar, aber du hast halt keine Antwort bekommen, weil einfach alles überlastet war. Dann bin ich über Open Router gegangen und da gibt's halt jetzt Dritthoster, die das auch hosten. Meine Empfehlung auch an euch, wenn ihr Models testen wollt, wenn ihr jetzt sagt, wir reden hier immer über Quellen, über DeepSeek, aber ich habe nur mein ChatGPT-Abo, geht auf openrouter.ai, auch in den Shownotes einmal verlinkt, und da könnt ihr eure Kreditkarte hinterlegen, oder nee, müsst ihr gar nicht, ihr könnt da über Krypto oder über Kreditkarte Geld aufladen, ladet ihr einfach mal $3 auf und dann könnt ihr da alle Models, die es auf der Welt gibt, testen in den Chat-Interface und auch über API nutzen, meine Empfehlung. Und ja, darüber habe ich das dann getestet und trotzdem habe ich wirklich auf eine Antwort eine Minute gewartet. Das lag aber jetzt nicht an DeepSeek direkt oder daran, dass das Model einfach sehr langsam ist, eher im Gegenteil, es ist sogar recht schnell, sondern das lag einfach daran, dass wieder so, das ist halt in der Open-Source-Community ziemlich gehypt auf Hugging Face und Co., die Leute wollten das testen, das war bis jetzt der einzige Influence-Provider auf Open-Router und deswegen war es einfach sehr überlastet und ja, auf die DeepSeek API selbst kannst du dich eh nicht verlassen. Also ich glaube, da wird auch kein Online-Dienst oder kein Unternehmen irgendwie drauf aufsetzen, weil das funktioniert
nicht. Ich finde es super spannend, dass du Open Router einmal erwähnst. Das ist gut. Wie gesagt, wollten wir eh noch über die AI-Coach-App, die wir nebenbei bauen, sowieso machen. Aber dass du als erste Bezahlmethode Krypto in den Raum wirfst, sorgt natürlich sofort für Vertrauen, weil Krypto ist gerade in Deutschland das Thema, was alle sehr vertrauenswürdig finden.
Ja, weißt du wieso? Weil ich habe ja erst Kreditkarte gesagt, ja, und mir ist dann bewusst geworden, dass in Deutschland, glaube ich, nur 50% der Leute eine Debit- oder Kreditkarte haben. Ja, das ist wirklich immer noch so, weil ganz viele haben eine Volksbankkarte oder eine Sparkassenkarte und da ist, glaube ich, standardmäßig immer noch keine Debitkarte mit drin. Nee, das
stimmt,
die
musst du jetzt kaufen.
So. Und das ist halt ein Problem, weil ich glaube, bei Open Router kannst du nur über Krypto und eben Kreditkarte einzahlen.
Aber
vielleicht noch über PayPal.
Ja, aber jetzt, also Fabian, derjenige, der in Deutschland keine Kreditkarte hat, der hat keine Wallet auf seinem Handy und hat Krypto-Guthaben. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ist ja egal, darum soll es gar nicht gehen. Ich muss einfach nur schmunzeln.
Ja, ja. Hast du recht.
Alles gut nutzt ist.
Aber Open Router ist seriös. Macht
total. Also guckt euch das definitiv an, solange wir die App noch nicht fertig haben. Aber selbst wenn wir die App fertig haben, wäre es am besten, ihr fügt dann da perspektivisch euren Open Router nicht Zugang, sondern Abrufdaten sozusagen ein.
API-Key.
Ja, und damit könnte man dann letzten Endes arbeiten. Aber alles Zukunftsmusik. Was aber keine Zukunftsmusik ist, ist das neue Vision Model von Nvidia. Genauer gesagt Mamba Vision.
Genau, Mamba Vision ist von Nvidia State of the Art. Also es hat sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse. Ist auch Open Source und auf Hugging Face. Ich finde ganz witzig, Nvidia hat auf Hugging Face keine Community. Es interessiert keinen, wenn die ein Model raushauen. Auch dieses Mamba Vision, es interessiert keinen. Und das kam am selben Tag wie DeepSeek V3 0324 hieß das ja, also gestern. Ja. Und bei DeepSeek rasten alle aus und bei Nvidia, es interessiert wirklich niemanden. Aber ich habe es trotzdem mitbekommen. Und es ist State of the Art, also es ist jetzt sofort on top, also eines der besten Vision Models und es verfolgt einen anderen Ansatz. Also bei Vision Models ist es genauso wie bei den LLMs, die sind eigentlich alle auf Transformer basierend und Nvidia hat aber eine eigene Technologie entwickelt, die heißt Mamba und das ist, die haben jetzt diese Mamba-Technologie mit Transformern kombiniert und daraus quasi einen Vision Model gemacht, die beiden Technologien einfach kombiniert und das scheint sehr gute Ergebnisse zu zeigen und ich würde mal sagen, habe ich noch nicht getestet, ich habe mir bis jetzt nur Benchmarks angeguckt, würde ich gerne auch erstmal testen, ist gar nicht so leicht, weil du musst es selber hosten, weil es gibt keinen Anbieter, wo du das testen kannst, so unter dem Radar ist es wirklich, also da hat Nvidia vielleicht noch ein bisschen Community-Building zu betreiben.
Klingt auf jeden Fall so. Ich muss jetzt, also gefährliches Halbwissen, Fabian, aber ich meine, dass Hugging Face zum Beispiel auch von einem Deutschen ist, oder nicht? Der auch im Silicon Valley arbeitet.
Ist Hugging Face von einem Deutschen?
Deswegen sage ich gefährliches Halbwissen. Vielleicht bringe ich auch gerade was durcheinander.
Ich frage jetzt mal Kira, also ChatGPT.
Ja, ich erzähle nebenbei, dass wir allen Models irgendwelche Namen geben, weil wir beim Testen und bei denen, die wir täglich nutzen, sonst, also Entropic schreibt sich halt einfach nicht so schön. Oder bei Cursor, da sagen wir gerne Gerd, bei ChatGPT Kira. Also wir haben halt jedem irgendwie einen Namen gegeben. Und was sagt Kira?
Drei Franzosen. Okay. Also die Franzosen wieder.
Also die oder so. Ich hatte irgendwas mit einem AI-Unternehmen und mit Hugging Face irgendwie war da. Nee, GitHub. Kann das sein, dass ich das mit GitHub verwechsel?
Ist GitHub von das GitHub ist doch garantiert von Englisch. Ami. Ja. Alex, vielleicht sollte man nach Frankreich auswandern. Also da
scheint es auch
wirklich eine AI. Nee, ich meine nur, weil Mistral.
Hugging Face, ja.
Ja. Nee, GitHub wurde auch nicht von Deutschen gegründet. Alles US-Amerikaner.
Ach ja, nein, geil. Ja, soll es sein. Aber sei es drum, für alle, also Vision Model einfach nochmal vielleicht was mit reingeben, wenn man jetzt ein Unternehmen hat. Ja, und man hat irgendwelche Sachen, die sich Mitarbeiter angucken, egal ob es Bilder sind, Produkte sind, whatever. Ein Vision Model drüber hauen. Und dann scannt er die ganzen Bilder 24/7 durch und die Beschreibung ist im Regelfall top-notch und wird auf das Feld, was man braucht, wenn man die AI ein bisschen trimmt, original passen.
Ja, ganz genau. Da meine Empfehlung Gemini Flash 1.5, wenn ihr ein sehr günstiges Vision Model braucht, auch über OpenRouter aktiv, was seinen Dienst gut tut, auch mal ausprobieren. Habe ich auch bei einem Kunden im Einsatz. Funktioniert sehr gut.
Okay, was auch demnächst im Einsatz ist, ist Meta-AI in eurem WhatsApp. Ich kann es noch nicht testen, als würde Meta wissen, dass du alles testen willst und musst, hat Meta-AI dir zumindest in deinem WhatsApp schon, ja, letzten Endes, wie soll ich sagen, einen Chatpartner
freigeschaltet.
Ja, aber ja. Wie will man es am ehesten, also eine AI-Gesprächspartner. Ja.
Es heißt einfach Meta-AI. Ja,
ich wollte es irgendwie schönreden, du hast mir ein paar Screenshots rübergeschickt und ich muss sagen, das ist nicht so
begeisternd. Also, ich habe das seit Sonntag und habe auch schon ein bisschen geschrieben und es ist Llama 3.2, wenn ich mich irre sogar nur, trotz Llama 3.3 ja schon draußen ist. Ich glaube, macht auch nicht so einen Unterschied. Also jetzt die Generation von Llama 3.0 bis 3.3, also so viele krasse Verbesserungen kamen da jetzt nicht. Und ja, man merkt, es ist ein sehr altes Model. April letzten Jahres, also ein Jahr schon alt, ist Llama 3 erschienen und das merkt man. Und es fühlt sich an, als würde ich mit GPT-3.5 schreiben.
Und, also uralt.
Das heißt nichts Gutes. Also wirklich uralt. Damals war Llama 3, also du musst dir vorstellen, ein Jahr zurück, da gab es noch kein GPT-4o, da gab es GPT-4, es gab dieses Cloud-Free Opus, Cloud-Free Sonnet, und da war das wirklich noch, das war die erste Open-Source-AI, die so halbwegs an die Leistung rankam. Ne? Da war das wirklich ein Ding. Es ist halt sehr, sehr viel in einem Jahr passiert. Mittlerweile haben wir in Open Source Quen, wir haben DeepSeek, wir haben Mistral, die alle besser sind als die Llama-Modelle. Und es fühlt sich einfach nicht gut an. Und kannst du vergessen. Und es ist jetzt so eine Frage der Zeit, bis Meta mit Llama 4 kommt. Also es drängt wirklich die Zeit, weil die haben einen riesen guten Zugriff auf Nutzer. Also die haben ja mit WhatsApp, haben die eine riesige Plattform, die in den USA jetzt nicht die Nummer 1 ist, aber in Europa riesig verbreitet ist. Die haben mit Instagram eine riesige Plattform. Auch Facebook ist noch eine riesige Plattform. Mal gucken, ob die das... Also mit dem Model wird es nichts. Bei Instagram haben die ja diese AI-Characters, die von den Nutzern gehasst werden. So eine Character-AI-Alternative quasi. Und vielleicht werden die aber auch gehasst, weil die scheiße sind. Weil mit Llama 3 ist das...
Also, ja, man muss halt sagen... Ja.
Also hört diesen Podcast bitte nicht mit euren Kindern.
Das ist auch das spannendste Thema für Kinder überhaupt. Man muss sagen, künstliche Intelligenz hat so ein bisschen, oder die Unternehmen, die Schwierigkeit, dem Casual-Nutzer das attraktiv zu gestalten. Viele nutzen es nicht, ich weiß nicht, vielleicht aus Bequemlichkeit oder Abneigung oder ich kann es mir nicht erklären, aber viele nutzen halt künstliche Intelligenz nicht, weil irgendwie so der Nutzerzugang fehlt. Und da ist Meta eigentlich in der Position, wo man mit einem Fingerschnippen die Leute ans Nutzen kriegen kann. Und das jetzt zum Beispiel mit der Idee, das jetzt bei WhatsApp zu implementieren. Die Leute werden das öffnen, die werden das sehen, werden sich denken, was ist das, und werden dann damit chatten. Das Problem ist jetzt halt, die werden damit chatten und werden sagen, künstliche Intelligenz wird nie meinen Job wegnehmen, weil das ist ja so schlecht. Und das ist natürlich jetzt ein fataler Fehler. Das hätten die vielleicht ausrollen sollen, wenn Llama 4 oder so da ist, dass wir dann auch auf einem Top-Notch-Niveau sind. Aber damit hat Meta grundsätzlich im Vergleich zu vielen anderen Anbietern einen riesigen Nutzerzugang mit den ganzen Social-Media-Plattformen und Funktionen, was eigentlich eine geniale Marktposition ist.
Ja, ja. 100%. Und ich bin da jetzt nicht so drin, wie das mit den Daten vom Facebook Messenger ist, ob das verschlüsselt ist, ob die darauf Zugriff haben, ob die darauf vielleicht trainieren dürfen. Ich weiß es nicht, bei WhatsApp ist es ja verschlüsselt. Deswegen kann ich da jetzt keine Aussage zu machen, aber perspektivisch sollten die ja eigentlich auch ganz gute Nutzerdaten haben. Sagen wir das mal. Ja. Also die sind eigentlich in einer guten Position. Es gab ja, wo DeepSeek R1 rausgekommen ist, bei Meta wirklich Krisenstimmung. Also Mark Zuckerberg soll da wirklich auf den Putz gehauen haben und die Mitarbeiter durften erstmal 2 Wochen nicht mehr nach Hause. Und da gab es ja dann auch Krisenräume, wo rund um die Uhr gearbeitet wurde, weil er wirklich Gefahr sieht, dass er diesen Open Source Race, er ist ja schon. Also er hat ja dasselbe gemacht wie die Chinesen. Ja. Er hat gesagt, wir schaffen es nicht gegen OpenAI an und wir machen es jetzt Open Source, um uns abzuheben. Und anscheinend verliert er da gerade auch. Mhm. Und das ist schon ein bisschen peinlich.
Ja, ist es auch, zumal die ja auch deutlich früher ja am Markt waren und ja, so ein bisschen vielleicht die Weiterentwicklung dann verschlafen haben.
Ja, aber er kann uns ja ein Besseres überzeugen, die können uns Besseres überzeugen, jetzt im April vielleicht zum 1.4. Als April-Scherz kommt Llama 4 ja. und outperformt DeepSeek V3 um Längen und dann sind sie wieder vorne, also kann ja ganz schnell gehen. Wie gesagt, das Model ist schon älter und ich sehe da perspektivisch ein Riesenpotenzial bei Meta. Hätte er vielleicht ein bisschen weniger Geld in das Metaverse investiert, könnte er vielleicht bei AI jetzt noch ein bisschen mehr Gas geben.
Ja, und apropos Investition, da sind wir dann auch schon bei Google. Die investieren nämlich in alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Das Problem ist, wenn Google in dich investiert, musst du eigentlich erstmal Angst haben, weil häufig scheitert danach das Projekt. Egal wie viel Geld Google dir gibt, Google reißt alles in den Abgrund. Das heißt, schnell die Bäume hochklettern.
Auch im AI-Bereich. Siehe Character AI, die enorm Marktanteile verlieren und kein Geld machen.
Ja. Aber nichtsdestotrotz, Google hat eine Investition getätigt. Und fokussiert sich damit total auf AI-Agents, was eigentlich ja zum Jahr passt. Alle, die sich mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen, sagen, das ist das Jahr der Agents. Und kann ich auch total nachvollziehen. Es macht auch unheimlich viel Spaß. Ich liebe AI-Agents und die Idee dahinter. Und ja, Google hat sich jetzt, ich weiß gerade gar nicht, in welches Unternehmen fall, wenn hilft mir auf die Sprünge, aber Google hat...
Silverstream AI. Ja. Also von Google hat ja einen Seed Fund. Da tun die ja investieren in Seed-Runden und meines Verständnis nach auch in Pre-Seed und die haben jetzt ganz früh in Silverstream AI eine AI-Agent-Lösung, ein AI-Agent-Framework investiert, auch nur, in Anführungszeichen nur, 1,2 Millionen und ja, also ich würde da gerne viel zu sagen, nur es gibt noch nichts. Also wenn du auf die Landingpage gehst von Silverstream AI, kannst du dich in eine Waitlist eintragen und das war's auch schon. Aber es soll wohl ein Agentic Framework werden. Man soll damit Browser Use am Ende praktizieren können. Also du sollst es in deinen Browser einbinden können oder Silverstream AI hat eine eigene Computerinstanz, wo dann der Browser läuft und dann kannst du mit einem Agent das Internet besuchen, am Ende das, was Operator auch versucht und was Anthropic auch versucht mit ihren Tool-Use Web-Agent und ja, also ein weiterer Player in diesem Markt, der ein Riesenpotenzial hat und die Frage ist halt jetzt, warum wird das ein Silverstream AI besser können als die großen Konkurrenten? Ist aber sehr gut möglich, also will ich jetzt auch nicht sagen, dass das nicht so sein wird.
Das wird die Zeit so ein bisschen zeigen. Wo du gerade bei Browser-Use bist, würde ich vielleicht mal Werbung, ist vielleicht nicht der richtige Begriff, aber in eigener Sache zumindest, mal kurz in den Raum werfen, dass wir 9.media als Adresse gekauft haben und darüber gerade die Möglichkeit bieten, Shortlinks zu erstellen, in der sozusagen auf einer Seite dann mehrere Links verknüpft sind. Weil man gerade bei Social Media, und das ist uns dann aufgefallen, als wir uns mit dem Podcast mehr auseinandergesetzt haben, kann man häufig immer nur eine Verlinkung anstellen oder anklicken oder angeben. Und wenn ich jetzt aber meinen Podcast verlinken möchte, ich möchte eine Webseite verlinken, ich möchte vielleicht andere Social-Media-Kanäle verlinken, dann kann ich das nicht und ich muss mich entscheiden, welchen Link möchte ich nutzen. Und damit bieten wir mit einem sehr, sehr kurzen Link, also in dem Fall 9, ja, also 9.media/Alex ist dann meine Seite sozusagen und darüber habe ich alle anderen Verlinkungen zu allen Social-Media-Bereichen, zu allen Blogs, die wir begleiten und so weiter und so fort. Und das bieten wir an, kann man gerade, ich glaube, über Chrome hast du es jetzt heute ja noch etabliert.
Genau, es gibt einen Chrome-Plugin jetzt auch im Chrome-Plugin-Store. Kann man sich auch runterladen.
Ja, da machen wir es jetzt vielleicht unbeliebt bei der Konkurrenz, weil wir stellen es einfach zur Verfügung. Nutzt es, wir wollen dafür kein Geld, meldet euch an, probiert es aus, gebt uns gerne Feedback, falls ihr noch Veränderungen wollt, aber wir stellen es einfach zur Verfügung. Ich glaube, das könnte ein Use-Case für recht viele Leute sein. Ja, und testet es aus. Ich packe es mit in die Shownotes und wir werden perspektivisch auch die Quellen genau darüber packen, weil man es deutlich übersichtlicher gestalten kann. Das heißt, die Quellen werden perspektivisch in einem kurzen Link zusammengefasst sein und wenn man den öffnet, kriegt man alle Quellen quasi angezeigt. So ist der Plan.
Genau, ist quasi ein Linktree und ein URL-Shortener, also ein Bitly und ein Linktree vereint und beides for free mit einem Premium-Feature. Es wird auch weiter ausgebaut.
Ja.
Kurzer Werbeblock.
Ja, Werbeblock, weil es ist halt for free, es ist halt so ein Just-for-Fun-Ding, was wir jetzt gerade quasi nebenbei gestartet haben oder du vor allem ja auch nebenbei machst, wenn du mal keine Lust mehr auf Prompting hast, dann sagst du, ach komm, ich mach kurz ein bisschen was an 9media und deswegen ist vielleicht Werbung nicht der richtige Begriff, nutzt es einfach gerne, wenn du Lust habt.
Hat sich einfach ergeben, weil wir die Domain für ein paar Millionen Dollar gekauft haben und jetzt müssen wir auch was damit machen.
Ja, genau, ein paar Millionen Mikrocent. Okay, ich würde sagen, wir gehen noch mal ganz kurz auf OpenAI ein. OpenAI hat ein neues TTS, also Text-to-Speech-Model. Das wollte ich auch immer noch mal irgendwann für den Podcast testen, weil wir brauchen ja noch irgendwie ein gutes Model, was einigermaßen kostengünstig adäquate Transkripte erstellt.
Ja, aber das Text-to-Speech ist ja dann redetes
ja.
Model. Hirnfurz, aber die Seite. Haben auch ein neues Transkript-Model.
Ja, haben die auch. Das ist richtig, habe ich den Hirnfurz habe ich durcheinander gebracht. Aber ja, das stimmt, das Text-to-Speech ist aber das, worüber wir heute reden wollten. Das heißt, wir können unseren Podcast demnächst sprechen lassen.
Also am Ende, meine Vermutung ist, das ist einfach der Advanced Voice Mode, den die jetzt über die API bereitstellen. Und das nennen die GPT-4o-TTS. Und es gibt ja auch TTS-Benchmarks, also Text-to-Speech-Benchmarks und da ist das 11 Labs-Model immer noch vorne. Hat 11 Labs auch stolz gepostet, ey, trotz OpenAI jetzt in diesem Markt ist, wir sind weiter vorne. Und also ist jetzt wahrscheinlich auch keine Revolution. Ich muss immer noch sagen, das Beste, was mir gefällt in diesem Bereich bis jetzt, ist dieses Sesame. Ne? Mhm. Haben wir auch vor ein, zwei Wochen drüber gesprochen. Das hat mich wirklich ein bisschen überrascht. Aber ja, OpenAI hat mal wieder was Neues released. Meine These mit, die wollen die API irgendwann aufgeben, scheint bis jetzt nicht aufzugehen. Also die haben mir jetzt zwei, drei Mal ein bisschen so das Maul gestopft. Ne? Erstmal haben sie ja GPT-4.5 da released. Vor allem haben die ja diese Tool-Use haben die ja released vor ein, zwei Wochen über die API, was ja eine riesen API-Erweiterung war. Jetzt neu diese Woche auch noch einmal O1 Pro, was jetzt in der OpenAI API ist. Meiner Meinung nach das beste LLM mit Abstand, was es gibt. Nur leider auch mit Abstand das teuerste.
In Klammern, ganz kurz, für, ich sag mal, wissenschaftliche Tasks.
Ja, für wissenschaftliche und Software-Development-Tasks, die sehr, sehr komplex sind. Aber ja, es ist leider auch schweineteuer. Genaues Pricing suche ich mal eben raus.
Ich glaube, es waren $600 pro 1 Million Output-Token.
Genau. $150 pro 1 Million Input-Tokens und $600 pro 1 Million Output-Tokens. Damit nochmal deutlich teurer als GPT-4.5 auch. Aber ich sage euch, wenn ihr einen sehr, sehr harten Task habt, den ihr immer wieder braucht und daher über eine API abwickeln müsst und nicht über ChatGPT abwickeln könnt, dann sage ich euch, ist O1 Pro trotzdem das Geld wert. Also im Gegensatz zu 4.5 irgendwo schon sinnvoll. Und zusätzlich haben die halt jetzt noch ein neues Transcript-Model released und mein Verständnis nach zwei neue TTS-Models. Einmal 4.0 und ich meine auch ein 4.0 Mini-TTS. Ja, aber anscheinend keine neue bahnbrechende Technologie und meiner Meinung nach jetzt auch nicht so spannend. Für Leute, die mit OpenAI API arbeiten und darüber schon ihren LLM-Teil in ihrer Anwendung abwickeln und jetzt sagen, ich möchte leicht das auch noch einmal in Sprache verwandeln, das geht nämlich jetzt sehr leicht mit der OpenAI API, weil das ein System ist, macht es dann Sinn. Ansonsten wird jetzt keine Revolution starten.
Nein, aber es ist ganz spannend, dass es trotzdem da weitergeht.
Man muss aber leider auch sagen, also was heißt leider, man muss aber auch sagen, OpenAI ist gerade überall so ein bisschen hinterher. Ja. Also zumindest so die letzten Releases.
Ich bin richtig enttäuscht, also zu sagen, ist ein bisschen hinterher. GPT-4.5, darauf habe ich mich richtig gefreut, weil ich dachte, das wird ein geiles Update zu dem 4.0 und ich nutze es einfach nicht. Ich gehe immer zurück oder bleibe standardmäßig beim 4.0, weil GPT-4.5 eine riesige Enttäuschung ist. Das Model nervt, die Prompt Engineering, die da vorgeschaltet ist, die stört. Es ist einfach wirklich geistig zurückgeblieben, häufig halluziniert ist, die Antworten sind falsch. Also ich habe wirklich nicht den Hauch einer Ahnung, warum die das überhaupt implementiert haben. Daraufhin ist alles langsam geworden. Ja. Eine Woche lang konnte man kaum Sachen richtig nutzen und dann ist es auch noch schweineteuer. Also ich weiß ich nicht. Also OpenAI, ich meine, wir waren, als wir angefangen haben mit dem Podcast damals vor 2 Monaten, waren wir Hardcore OpenAI-Fans und ich finde auch, dass, also OpenAI ist immer noch top-notch und ich nutze es auch mit Abstand noch am meisten, aber halt 4.0 und die neuen Updates, okay, oder 0.3 Mini High, aber ansonsten sind die neuen Updates, finde ich, wirklich nicht interessant.
Ja, man muss auch sagen, N4Pick hat mich ja auch sehr enttäuscht jetzt rückwirkend mit 3.7, also das ist ja, also ich kenne auch niemanden, der das groß nutzt. Auch die ganzen Leute, die mit Cursor arbeiten, präferieren weiterhin 3.5, weil es einfach besser funktioniert als 3.7 und in allen Bereichen, auch in ganz, ganz vielen Benchmarks, ist 3.7 einfach hinter 3.5 und auch das Thinking, also das funktioniert nicht gut, das Reasoning.
Das Schöne ist, dass man bei Cursor einfach hingeht und bei dem 3.5-Model sagt, mach Chain of Thought.
Ja, genau, das kannst du ja immer sagen.
Und dann arbeitet man damit und das funktioniert ziemlich gut.
Funktioniert besser als das Thinking bei 3.7. Das ist so ein bisschen traurig. OpenAI und Anthropic waren immer so meine Platzhirsche und ja, aber man muss sagen, OpenAI sehen wir jetzt auch, um ehrlich zu sein, ein bisschen zu negativ. Auf 3 Mini High war ein sehr, sehr gutes Release, auf 3 Mini auch und ja, dann.
Die hätten sich 4.5 einfach klemmen sollen.
Ja, hätten sie sich sparen sollen, das stimmt und um ehrlich zu sein, die können jetzt auch nicht überall wahrscheinlich vorne sein. Ja. Also meine Kritik ist eher, warum machen die überhaupt TTS-Models?
Ja.
Vielleicht, weil sie es für ChatGPT brauchen kann.
Ja, vielleicht wollen sie damit jetzt auch einfach nur wieder die Möglichkeit haben, mehr Trainingsdaten zu bekommen, um perspektivisch die Voice-Funktion noch zu verbessern.
Genau. Aber ganz kurz, die Whisper-Model-Serie, die ist damit aber jetzt Geschichte, ne? Weil das ist jetzt in die neuen Transcript-Models übergegangen bei OpenAI.
Ah, okay, also haben sie Whisper damit gekillt, ja, sozusagen.
Genau, wir nutzen Whisper ja auch in einer unserer Anwendungen. Das ist ja auch Open Source verfügbar, kannst auf Replicate hosten. Das ist jetzt auch Geschichte und man kann sagen, bei Transcript Models wurde OpenAI somit auch zu Closed AI.
Ja, das ist der neue Name, ja, von OpenAI. Ja, und bei OpenAI scheint es aber auch irgendwie so kleine Schwierigkeiten vielleicht mit Microsoft zu geben. Und ja. Da, ja, ich weiß nicht, ist schon fast Krisenstimmung zwischen denen, was uns beide auch so ein bisschen bärisch macht, weil gerade Microsoft und OpenAI ist Hand in Hand gegangen, das war eine Symbiose, die hat wirklich astrein funktioniert und führte auch so ein bisschen dazu, dass gerade OpenAI unangreifbar war mit Microsoft im Nacken. Ja, aber das scheint sich zu drehen und Microsoft hat sich jetzt nämlich auch von CoreWeave so ein bisschen abgewandt und OpenAI ja dafür bei CoreWeave mehr eingekauft. Also irgendwie scheinen die gerade getrennte Wege zu gehen.
Ja, also es ist so, Microsoft hatte eine Option bei CoreWeave, um den Bestand bei CoreWeave im Wert von 12 Milliarden, also um 12 Milliarden noch einmal zu erhöhen, hatten die eine feste Vertragsoption und die haben die jetzt abgelehnt. Und es gab ja jetzt in den letzten Wochen schon die News, dass Microsoft auch bei anderen Dienstleistern Rechenzentren zurückgibt und Leasingverträge kündigt. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen drüber nachdenkt, OpenAI hat ja jetzt bei CoreWeave einen Vertrag geschlossen. Und das heißt, die Rechenleistung, die Microsoft sonst immer für OpenAI wahrscheinlich besorgt hat über CoreWeave, hat OpenAI jetzt selbst geholt. Und Sam beschwert sich ja gleichzeitig auch noch die ganze Zeit, dass er keine Rechenleistung hat. Also man könnte vielleicht schon sagen, dass Microsoft und OpenAI vielleicht gerade wirklich im Streit sind und es da kriselt. OpenAI jetzt gucken muss, wo kriegen wir jetzt die Rechenleistung her, und Microsoft gucken muss, dass sie die Rechenleistung loswerden, weil die damit gar nichts mehr anfangen können. Unter dem Gesichtspunkt nochmal komischer, warum man GPT-4.5 deployed hat, was sehr viel Rechenleistung augenscheinlich braucht. Aber um das jetzt mal klar zu sagen, die Anzeichen verdichten sich, dass es zwischen Microsoft und OpenAI nicht rosig aussieht. Es wird immer wieder gesagt, vielleicht ist der Punkt, wo das so ein bisschen zu bröckeln angefangen hat, das Stargate-Projekt gewesen, weil OpenAI sich, man könnte jetzt sagen, ins Bett gelegt hat mit der Konkurrenz in Form von Oracle, und dass Microsoft vielleicht nicht gepasst hat. Microsoft hat ja auch angekündigt, dass die Mai-Modelle machen, eigene LLMs. Und da scheint es jetzt aktuell zu kriseln.
Ist zumindest unsere Vermutung, weil es ist ja nicht, also noch nicht öffentlich, wer weiß.
Es deutet viel darauf hin, richtig. Ja.
Also es ist zumindest unsere Vermutung, weil es da halt darauf hindeutet, oder weil die Anzeichen aus unserer Perspektive schon ziemlich deutlich sind. Aber auch da wissen wir dann erst irgendwie in der Zukunft gesichert Neues. Das ist ja bisher nur unsere vermutete Absicht.
Da muss ich ja schon fragen, wenn jetzt Microsoft nicht noch mehr Rechenleistung bei CoreWeave holt, was die eigentlich immer gemacht haben, und gleichzeitig noch Leasingverträge für Rechenzentren auflöst, warum brauchen die auf einmal diese Kapazität?
Ja, richtig.
Also die Microsoft Azure, die Azure Cloud, die hat eine riesige Nachfrage wie alle Cloud-Anbieter für AI-Chips. Also da werden die wahrscheinlich jetzt keine auf einmal, nicht irgendwie auf einmal viel weniger Nachfrage haben. Deswegen, das würde es vielleicht schon erklären, dass OpenAI vielleicht gar nicht mehr so bedeutend in Microsofts Strategie ist und nicht mehr so viel Rechenleistung über Microsoft abnimmt. Die Gerüchte gibt's schon länger. Ja. Es gab ja dann diesen, als DeepSeek R1 erschienen ist, gab es ja dieses Bild, erinnerst du dich da, wo Sam mit Satya ein Bild gemacht hat? Ja,
also mit Microsoft, gesagt
haben,
also
ne, OpenAI. Ja, ja, genau, zusammen. Mit dem Microsoft-CEO, da haben die ja irgendwie sowas geschrieben wie We Fight Back oder sowas, irgendwie sowas. Ne? Und seitdem ist es ruhig, seitdem sieht man die beiden nicht mehr.
Man könnte sagen, dass das vielleicht noch mit O3 Mini und O3 Mini High die Antwort war auf DeepSeek R1.
Aber auch da war ich auch schon verwundert, dass die den Preis von DeepSeek nicht unterboten haben.
Aber die haben schon einen bombastischen Preis. Also guckst du dir die anderen Models von OpenAI an, da ist ja schon, da kriegst du ja schon O3 Mini und O3 Mini High fast geschenkt. Und also
das stimmt,
von
das
daher
stimmt.
Aber war das vielleicht die Antwort?
Ich hätte trotzdem gedacht, die gehen noch mal einen Schritt weiter.
Ja.
Ich glaube, dieses Bild ist eher entstanden, weil die Microsoft-Aktie auch am Einstürzen war.
Das könnte auch sein.
Dass man darauf ein bisschen reagieren wollte. Also,
ja, und vielleicht kannst du es auch einfach preislich nicht machen. Wir wissen halt nicht. Und da gibt es ja auch ganz viele Anzeichen, dass DeepSeek schon staatlich unterstützt oder gesteuert ist.
Du kannst das alles preislich nicht machen.
Ja, aber
das ist gerade alles
subventioniert. Ja, ja, genau, richtig so. Und vielleicht war das einfach so die Schmerzgrenze von OpenAI und von Microsoft zu sagen, ey, pass auf, mehr Geld werfen wir nicht raus.
Ja, vielleicht, man weiß es nicht. Auf jeden Fall scheint da wohl ein bisschen zu kriseln und das wird interessant, weil wenn OpenAI Microsoft verliert, dann könnten die vielleicht ein Problem haben, ja. Weil ich weiß nicht, also Oracle ist für, also auch in der Twitter-Bubble, ne? Keiner kann mir irgendwie sagen, wie Oracle groß Geld verdient. Also die scheinen wohl irgendwie wahrscheinlich mit Enterprise Cloud oder so ein bisschen Geld zu verdienen, aber besondere Technologie sehe ich bei Oracle jetzt nicht. Oder haben die eigene AI-Chips? Scheint mir nicht so. Und deswegen könnte das für OpenAI vielleicht ein Problem werden, dass sie aus dieser Abhängigkeit bezüglich Nvidia einfach nicht rauskommen, weil die keinen Partner mehr haben, der für die Chips herstellen kann. Also es geht ja nicht nur um Data Center, sondern langfristig geht es ja auch einfach darum, dass man AI-Chips braucht. Und wenn OpenAI für immer die 70% Marge bei Nvidia aufrechterhalten muss, während Anthropic und Co. Bei Amazon und bei Google vielleicht profitieren können, ist das ein Problem.
Da bin ich aber auch übrigens richtig gespannt. Wie heißt der neue Chip? Ist das der Rubin-Chip oder hieß der so?
Von Nvidia? Ja,
den wir letzte Woche vorgestellt haben.
War das Rubin?
Ich weiß es nicht. Guck mal, ist letzte Woche erst gewesen und es fühlt sich an, als wenn es irgendwie ein Jahrhundert her ist, als der Chip vorgestellt hat. Aber da.
Es passiert ja so viel.
Ich bin aber unfassbar gespannt, um das vielleicht nochmal so als Abschluss auf den Weg zu geben, weil du hattest mir ja noch eine Grafik zugeschickt, dass er ja um das 900-fache besser performt als die derzeit gängigen Chips. Also die hatten ja schon bessere Chips mit dabei. Aber die gängigen Chips haben ja eine 900-fache schlechtere Leistung und umgekehrt, der neue Chip ist 900-fach besser. Und wenn der jetzt so in 2-3 Jahren der neue gängige Chip ist, dann ist der auf einem Wahnsinnsniveau. Ja, ich muss übrigens immer an einen sehr guten Freund denken, wenn ich hier Nvidia-Chip sage, weil der schreibt mir jedes Mal, wenn er unsere Folge gehört hat, von welchen Chips ich denn rede. Also sinnbildlich für Chips im Chipsregal sozusagen, weil er jedes Mal mich fragt, warum ich das nicht richtig aussprechen kann. Und jedes Mal, wenn ich jetzt hier sitze und darüber rede, denke ich auch, Lukas, danke für nichts, weil ich sofort so eine Tüte vor meinem geistigen Auge habe. Mit Chips drin, also mit Nvidia-Chips drin. Also egal.
Ruben.
Ja, Ruben. Das hatte ich gesagt. Ich weiß.
Nee, du hattest ja Ruben, glaube ich, gesagt.
Also, okay, guck mal. Doch,
aber ja, aber die Konkurrenz wird da auch nicht schlafen, ne? Man kann jetzt, also ich glaube, AWS, Amazon, die sind alle aufgewacht.
Ich wollte nur sagen, ja, 900-fach mehr Leistung wird zu noch krasseren Ergebnissen bei der künstlichen Intelligenz führen.
Ja, ich habe gelesen, vor allem auch 97% weniger Inference-Kosten.
Das ist der absolute Wahnsinn. Das wird bombastisch. Das wird richtig großartig.
Du kennst die Geschichte mit der Eisenbahn, ne? Das ist bei, wo DeepSeek R1 kam, ist es aufgekommen, weil alle ja gesagt haben, jetzt wird KI darunter leiden, ne? Bei der Eisenbahn war es so, da gab es auch diesen Punkt, wo die Technologie auf einmal irgendwie 97% oder 99% billiger war. So, aber die Eisenbahnhersteller, die Technologie entwickelt haben, die haben nicht darunter gelitten, sondern es gab auf einmal so eine große Nachfrage danach, dass sie trotzdem davon profitieren.
Ja.
Also auch wenn man jetzt sagt, man könnte jetzt auch sagen, warum macht Nvidia das? Warum cutten die sich so runter, dass die am Ende kein Geld mehr damit verdienen? Ja, am Ende wird sich das auszahlen, weil genau wie eine Eisenbahn ist am Ende AI eine Technologie, die wahrscheinlich nicht mehr aus dieser Welt wegzudenken ist, wahrscheinlich nochmal deutlich bedeutender als so eine Eisenbahn. Und von daher wird sich das auch für die
Streiche wahrscheinlich und Sätze ist nicht mehr wegzudenken.
Genau, deswegen ist es auch irrational, dass die Börse so einbricht. Das soll jetzt aber trotzdem nochmal ganz klar, das soll keine Investment-Aufforderung in Nvidia sein, weil ich bin selber skeptisch. Also auch auf eine Firma zu wetten, die gerade eine 70% Marge hat, finde ich auch. Aber wenn du logisch zu Ende denkst, eigentlich dürften die nicht.
Ja gut, und wir wollen auch vielleicht mal kurz, wir sind halt auch kein Financial-Podcast oder so. Also generell ist hier nichts, worüber wir reden, ist in irgendeiner Form eine Anleitung,
auf keinen Fall,
zu kaufen oder zu verkaufen. Macht
eure sind einfach nur meine naiven Gedanken. Ich bin kein Profi in das.
Ja. Okay, Fabian, ich würde sagen, das war eine grandiose Folge und dafür, dass es so spät ist, muss ich sagen, war ich fast auf geistig gleichem Level, also ich konnte mich ranarbeiten. Nein, Spaß beiseite, es hat mir eine Menge Spaß gemacht und man hat vielleicht gemerkt, gerade so Schule und Thema Gleichberechtigung und Chancengleichheit bei Kindern ist mir so eine Herzensangelegenheit.
Da kommt der Sanitäter.
Ja, vielleicht so ein bisschen meine soziale Ader und das ist halt das Nächste. Gerade, dass wir die Möglichkeit haben, wirklich den Menschen, die hier so viel leisten im Bereich soziale Pflege und so weiter und so fort,
man könnte denen so sehr zur Hand gehen und wir machen es halt einfach nicht. Und das finde ich, das bricht mir das Herz. Aber es war eine sehr schöne Folge. Ich hoffe, es war nicht zu, wie soll ich sagen, wir sind nicht zu sehr abgeschweift. Ich hoffe, ihr konntet uns gut zuhören. Schaut in die Shownotes, guckt euch neuen Media an, folgt uns auf LinkedIn. Ich hau uns auch in die Shownotes mit rein, separat zusätzlich auch bei Nine Media. Und dann danke ich recht herzlich fürs Zuhören und freue mich jedes Mal wieder über eure Aufmerksamkeit und eure zahlreichen Klicks.
Ja, ich bedanke mich auch bei dir, Alex. War, glaube ich, wieder eine gute Folge und du hast auf jeden Fall wie immer auch ordentlich was dazu beigetragen. Man muss auch sagen, die meiste Recherche, die übernimmt Alex und das Ganze zusammentragen. Also meine Aufgabe besteht eigentlich nur darin, immer Links zu schicken und der Alex muss das irgendwie dann ein bisschen ordnen, mein Kuddelwuddel. Und von daher, ich glaube, wir haben beide einen sehr, sehr großen Anteil an diesem Podcast und sind eine gute Kombi. Ich eher so ein bisschen der Nervösere und du dann der mich so ein bisschen runterholt. Wir haben heute auch einen Joke gemacht. Wenn ich alleine diesen Podcast machen würde, dann würde der wahrscheinlich 25 Stunden gehen.
Zu einem einzelnen Thema.
Genau. Also, wenn der Alex mal krank ist, dann werdet ihr Deep Dive 25 Stunden, keine Ahnung, wie predicted AI das nächste Wort, werdet ihr
dann. Ja, vielen Dank für die Lorbeeren. Das gebe ich dann natürlich dann zurück, weil wenn du mal krank bist, kriege ich keinen, also habe ich keinen, der mir Links zuschickt und mich den ganzen Tag zuspammt mit irgendwelchen News, die er so beim Durchfliegen gelesen hat.
Kannst du einen AI-Agent dafür?
Ja, muss ich ja, genau. Ich kopiere dich. Du kopierst mich ja auch gerade.
Das ist eine andere Geschichte.
Also bevor wir schon wieder abschweifen und aufs nächste Thema kommen, vielen Dank.
Das Thema müssen wir auch mal machen.
Aber jetzt wünschen wir aber aus meiner Perspektive erstmal einen schönen Abend. Je nachdem, wenn ihr den Podcast hört, wenn ihr das wie Fabian morgens um 5 macht, dann kommt gut in den Tag und lasst euch nicht ärgern.
Tschüss, Bert.
Ah, ich hab nichts. Fabian Schüsseldorf. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.
So, jetzt noch einmal von mir der Nachtrag zum Thema GPT-4o Native Image Generation. Ich wollte das unbedingt noch drin haben und deswegen gehe ich darauf nochmal kurz ein, weil das ist echt sehr überzeugend. Für alle Leute, die ein ChatGPT-Abo haben, aber auch für Free-User, ist es schon verfügbar. Wenn es bei euch noch nicht verfügbar ist, dann wird es jetzt zeitnah ausgerollt, aber es müsste mittlerweile für alle eigentlich ausgerollt sein. Und es kommt bald auch in die API, in die OpenAI API, sodass wir Entwickler darauf auch zugreifen können und das in unsere Anwendungen integrieren können. Ja, am Ende, Google hat ja vor ein, zwei Wochen den Anfang gemacht mit nativer Image-Generierung und davon war ich ja schon sehr begeistert. Siehe dazu dem letzten Podcast und OpenAI setzt den Ganzen jetzt nochmal eine Krone auf. Es funktioniert deutlich besser als das Google-Model nochmal. Es ist viel ausgereifter. Es braucht ein bisschen Zeit zum Generieren, mag jetzt aber aktuell auch an der Lage liegen, dass es halt sehr, sehr viel genutzt wird aktuell, weil alle sehr hyped sind und das gerade ausprobieren. Aber es ist wirklich wahnsinnig gut. Du kannst alles Mögliche an Bildern natürlich generieren, alle möglichen Stile. Es funktioniert Text sehr gut, wenn du jetzt, das ist ja auch der Vorteil an diesen Native Image Models, dass die Text viel besser darstellen können, eine viel höhere Treffsicherheit haben. Wenn du ein normales Bildmodel nimmst, jetzt ein Flux oder ein Dolly Free oder was, keine Ahnung, Stable Diffusion, dann hast du das Problem, dass Text sehr oft falsch geschrieben ist, weil das Model weiß ja eigentlich nicht, wie man Text schreibt, weil es einfach ein imagebasiertes Model ist. Und diese Native Image Models, die in den LLM drin sind, das ist jetzt wirkliche Multimodalität, die wissen natürlich sehr, sehr genau, wie Text auszusehen hat und was welcher Buchstabe ist, weil es ja eigentlich Textmodels sind. Das ist jetzt einfach vereint und man merkt das an allen Ecken und Kanten. Es hat auch ein viel besseres Weltverständnis, weil es das ganze Knowledge, was es hat, in Form von Text, was die Models ja zuhauf haben, jetzt auch ins Bild mit übernehmen kann und übersetzen kann. Also man merkt, das ist jetzt schon, man könnte sagen, schon eine komplexere Intelligenz, als wenn man das nur alles separiert hat, weil das einfach zusammenarbeiten können, diese verschiedenen Teile. Und es funktioniert wahnsinnig gut. Probiert das gerne mal aus. Ihr könnt auch ein Bild hochladen und sagen, ey, edit da was. Also ihr macht jetzt ein Bild von euch und dann sagt ihr, setzt mir eine Sonnenbrille auf, setzt mir einen Hut auf, das funktioniert wahnsinnig gut. Ihr macht ein Bild von euch, sagt, setzt mich in Ibiza an den Strand auf eine Lehne, funktioniert wahnsinnig gut. Also wirklich, wirklich, das ist... Ich bin sehr, sehr begeistert. Keine Ahnung, ihr könnt auch sagen, ihr schickt ein Bild von eurem Haus und dann sagt ihr, ey, macht das im Stil von South Park. Funktioniert auch, habe ich selber schon gemacht. Also das ist, ich bin sehr, sehr begeistert davon. Und OpenAI hat jetzt seit längerer Zeit wirklich mal wieder einen Release gemacht, was mich sehr beeindruckt. Wir hatten im Podcast ja noch darüber geredet, dass wir zuletzt ein bisschen enttäuscht waren. Aber das übertrifft gerade alles, was ich in naher Zukunft erwartet hatte und übertrifft, muss man auch so sagen, das Gemini 2.0 Flash Native Image Generation von Google auch noch einmal deutlich. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Geht auf ChatGPT.com, geht in die ChatGPT-App, da ist es schon verfügbar. Anscheinend auch für Free-User, die einen Account haben. Probiert es aus, es wird euch sehr, sehr überzeugen. Und das war's jetzt auch. Ich würde sagen, das war ein ausreichend ausführlicher Nachtrag. Ich werde da nächste Woche mit Alex nochmal drüber reden im Podcast. Und viel Spaß damit. Ist wirklich eine sehr, sehr gute Sache, die OpenAI da rausgehauen hat. Welcome to a couch, take a seat, delay. Where tech meets comfort in the soft glow light. Relax, unwind, let your mind ignite.